Liebe Kinder, es gibt heute eine spannende Geschichte. Es lohnt sich also, dabei zu bleiben. Liebe Schwestern und Brüder in unserem Herrn Jesus Christus, liebe Freunde, die ihr sonst zu unseren Gottesdiensten kommt und jetzt dabei seid, und liebe Zuschauer nah und fern. In den letzten Wochen habe ich viele Leute angerufen und einige Stimmen möchte ich weitergeben. Ein Gastronom ohne Geschäft weiß nicht, wie er seine Miete bezahlen soll. Ein Unternehmer bekommt so viele Aufträge, dass er mit seinen Mitarbeitern es gar nicht schafft, weil die Zulieferungen aus seinen Tochtergesellschaften in China und Polen nicht herbeikommen. Ein Banker, der in Kürze eine Hauptversammlung hat und dort über das Risiko seiner Firma berichten soll, weiß nicht, was er da sagen soll. Es ist so eine große Ungewissheit. Ein Krankenhausleiter muss seine Leute in Kurzarbeit schicken, weil alle OP-Betten für Corona-Patienten freigehalten werden müssen und deswegen 70% nicht belegt sind. Eine Mutter mit zwei Kindern in der Wohnung zwischen Hausaufgaben, Homeoffice, voller Stress und dem sehnsüchtigen Wunsch nach endlich wieder normalem Leben und Ruhe. Ein Verkäufer, der wegen der Kontaktsperre seine Kunden nicht mehr besuchen kann. Also Herausforderungen, die Stress erzeugen. Vielleicht auch schlaflose Nächte. Also von wegen Entschleunigung. Aber da gibt es auch andere. Der Vater, der wegen Kurzarbeit zu Hause ist und nicht richtig weiß, wie er seinen Tag rumkriegt. Ein Mitarbeiter, der wegen geringer Nachfrage seiner Firma im Homeoffice nicht genug zu tun hat. Oder eine Friseuse, die nicht mehr arbeiten kann, aber ab nächste Woche wieder. Ein Angestellter im Einzelhandel oder im Reisebüro, der zur Untätigkeit verurteilt ist. Was machen die Leute mit diesen Problemen? Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen? Ja, aber was nach 6, 8, 10 Wochen? Da muss doch was passieren, da muss doch eine Entscheidung getroffen werden. Wie gehen die Menschen mit diesem Stress oder mit dem Gegenteil, dem Leerlauf um? Wenn es plötzlich so von 100 auf 0 runtergestoppt wird, was dann? Wenn die bisherige Erfolgskette, die jemand hat, reißt, aus vollem Lauf auf einmal Stopp, was dann? Ich spreche heute einmal ganz bewusst zu den aktiven Leuten unter euch. Also solchen, die sich nicht mit dem Zustand einfach abgeben, sondern die die Probleme bei den Hörnern packen und etwas verändern wollen. Also ganz besonders diejenigen, die unter der Corona-Krise jetzt ihren Lauf gestoppt bekommen haben, behindert werden. Und sicher stellt ihr euch die Frage, wie soll das weitergehen? Was kann ich jetzt tun? Wie gehe ich mit dieser Situation um? Frustriert? Nein, das kommt für solche Leute nicht in Frage. Das liegt ihnen nicht im Blut. Nein, eher angreifen, aufgreifen und los. Aber wohin? Christen fragen in solchen kritischen Situationen zuallererst nach dem, was die Bibel dazu sagt. Gibt es dort Vorbilder, zum Beispiel auch für Seuchen? Ja, im Alten Testament finden wir die Plagen, die der Pharao in Ägypten erleiden musste. Und er ist nicht gut dabei weggekommen und auch sein Volk nicht. Im Psalm 91 lesen wir etwas darüber. Da steht, du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag wüstet. Naja, haben denn Christen keine Angst? Doch, natürlich. Auch Jesus hatte Angst, als er im Garten Gethsemane war. Furcht kann schon lähmen, auch aktive Leute. Und egal, was dich heute quält, was dich stresst, was dich herausfordert als Christ, frage einmal zuerst, was sagt die Bibel dazu? Und es gibt Hinweise, die uns da helfen können. Ich möchte heute von einem Mann erzählen und sprechen, der tatsächlich so eine Situation erlebt hat. Und durch das Spiel, was wir mit den Kindern gemacht haben, wisst ihr natürlich schon, um wen es geht, nämlich den Paulus. Er wurde in seinem Geschäft, in Anführungsstrichen, plötzlich von 100 auf 0 abgebremst. Nun, wer ist der Mann? Er wurde geboren im östlichen Mittelmeer in der Türkei, in Tarsus, genoss dann eine Ausbildung in Jerusalem, heute würde man sagen, an einer Privatschule. Er hatte einen hervorragenden Lehrer, einen Professor Gamaliel. Und was war das für ein Typ? Wie charakterisiert man ihn? Ich meine, er ist ein sehr gebildeter, ein intelligenter, ein linientreuer, ein konservativ und engagiert strebsamer Mensch. Nachdem er seinen Abschluss geschafft hat, war er der Überzeugung, etwas Richtiges zu tun. Und was war das Richtige in der Zeit? Er wollte die Bewegung, diese neue Bewegung zerschlagen. Und dazu gehörten Leute, die dem sogenannten Jesus nachgingen. Unser Mann stemmte sich in diese Aufgabe hinein und er setzte sie voller Engagement und voller Energie um. Er hatte schon einige Christen ins Gefängnis gebracht und andere den Gerichten ausgeliefert. Und von der Religionsleitung, dem damaligen Synetrium, erhielt er eine besondere Vollmacht. Und mit diesem Vernichtungsauftrag und voller Energie und sogar der Unterstützung der römischen Besatzungsmacht ging er los. Was meint ihr, was ihn motivierte, was ihn trieb? Er wollte Gott perfekt dienen. Das hatte er gelernt. Die Gesetze Gottes einhalten, und das wollte nicht nur er, das sollten auch alle anderen. Dieser Paulus, wie wir gehört haben, hieß zu der Zeit, wo wir ihn beobachten und begleiten wollen, mit seinem aramäisch-jüdischen Namen Saulus. Und die innere Haltung dieses Mannes, die können wir sehr gut nachempfinden, wenn wir jetzt die Bibel mal aufschlagen. Also bitte nehmt mal eure Bibel zur Hand, ihr habt ja zu Hause eine. Schlag mal Apostelgeschichte 8 auf, dem ersten Vers. Dort wird berichtet von der Steinigung, einer brutalen Ermordung des Apostels Stephanus. Das war auch einer, der zu denen gehörte, die man als des Weges bezeichnete. Und hier steht, dass Saulus dieser Hinrichtung ausdrücklich zustimmte. Kurze Zeit später erfolgte dann der Feldzug gegen die Christen. Also lesen wir mal in Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt, sodass die Gläubigen sich über ganz Judäa und Samarien zerstreuten. Nur die Apostel blieben in der Stadt. Einige fromme Juden bestatteten den Stephanus und veranstalteten eine große Trauerfeier. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser der Gläubigen und ließ Männer und Frauen gewaltsam abführen und ins Gefängnis bringen. Liebe Zuschauer, bitte löst euch mal von der Geschichte, die ihr schon kennt, und versucht einmal, mir zu folgen auf dem Weg dieses Saulus nach Damaskus. Was lesen wir weiter? In Apostelgeschichte 9 im nächsten Kapitel steht Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zu dem hohen Priester und erbat sich Schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe würden ihn bevollmächtigen, Männer und Frauen aufzuspüren, und die Anhänger des neuen Weges waren, gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Jetzt befindet sich also dieser Saulus auf dem Weg zu dem Christen-Hotspot Damaskus, 260 Kilometer nördlich der Hauptstadt Jerusalem. Er geht über die Berge Judäas, kommt herunter an den See Genezareth, umwandert ihn, geht dann hinauf zu den Golanhöhen, und von dort hat man einen wunderschönen Überblick auf die große, fruchtbare Ebene, in der Damaskus liegt. Er hat bestimmt in den 10 Tagen oder mehr, in denen er unterwegs war, darüber nachgedacht, was ihn dort erwarten würde. Vielleicht hatte er schon Informationen über die Orte, wo die Christen sich versammeln, oder wer die Leiter waren. Jedenfalls malte er sich schon aus, wie er dort vorgehen würde. Er hatte einen Schlachtplan im Kopf. Und während er so da herunterschaute auf die Stadt, hat er vielleicht schon im Eifer seines Gefechtes gedacht, wenn ich dann zurückkomme nach Jerusalem, dann werde ich die Erfolgsmeldung weitergeben, alle Christen ausgeschaltet. So ging er voll motiviert in diese Stadt, bis unter die Haarspitzen. Ein Karrieremann auf dem Weg zum nächsten Erfolg. Sein Tacho zeigte 100 oder viel mehr an. Und alles läuft wie geschmiert. Und dann? Im vollen Lauf passiert Folgendes. Es kommt wirklich zur Krise. Aus heiterem Himmel, mitten am helllichten Tag, als man nichts erwartet. Die Sonne blitzt auf, es blendet seine Augen, Saulus sieht nichts mehr. Und die anderen der Delegation, die ihn begleitete, fallen um. Sie hören, aber sie sehen nichts. Und Saulus erkennt aber trotz der Blendung den Mann, der zu ihm spricht. Und der sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saulus reagiert und fragt zurück, wer bist du, Herr? Und diese Frage, wer bist du, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, die finden wir bei vielen Propheten im Alten Testament, wie ihnen Gott erscheint. Und dieser Mann antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Es ist tatsächlich Jesus selbst, der auferstandene Herr. Er tritt dem Saulus hier in den Weg. Und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, beschreibt das sehr genau. Wir lesen in Vers 7, die Männer, die ihn auf der Reise begleiteten, standen sprachlos da. Sie hörten zwar eine Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtet sich vom Boden auf, öffnet seine Augen, doch er konnte nichts sehen. Man musste ihn an der Hand führen nach Damaskus. Saulus wurde wirklich in seinem vollen Engagement von 100 auf 0 gestoppt. Geh in die Stadt, da wirst du Neues erfahren. Wie unbefriedigend ist das für einen aktiven Menschen? Ein Aktiver will doch nicht warten, oder? Nein, die Antwort muss sofort her. Beten wir nicht manchmal auch so, Herr, hilf, aber bitte sofort? Und hier muss ich noch einen wichtigen Punkt einschieben über die Persönlichkeit des Saulus. Er war nämlich bestens bekannt. Er war ein sogenannter VIP, ein Very Important Person in Jerusalem. Jeder kannte ihn, denn er hatte das Image, gegen die Christen zu sein und sie zu verfolgen. Saulus stand dafür und er tat es auch. Er wollte die Nachfolger Jesu mundtot und wenn nötig sogar ganz tot machen. Die beste bekannte Persönlichkeit stand plötzlich in Schwierigkeiten. Es läuft nicht mehr wie gedacht. Es ist alles gestoppt, auch körperlich. Er blindet, kein Appetit mehr. Konnte er überhaupt noch schlafen? In einer Wohnung, heute würden wir sagen in Quarantäne. Als Aktiver inaktiv. Als Macher muss er warten, bis jemand was macht, damit es weitergeht. Und die Frage, was danach kommt, ist völlig ungewiss. Ungewissheit, das kennen wir doch auch aus Corona-Zeiten. Wir warten von 14 Tage zu 14 Tage. Paulus hatte nur 3 Tage zu warten. Jesus hat inzwischen die Initiative übernommen. Jesus hat einerseits Saulus gestoppt, aber er hat auch dafür gesorgt, dass der Saulus eine Antwort bekommt. Wir lesen jetzt eine Unterhaltung von Hananias, einem Christen in Damaskus, und Jesus in einer Vision. Wie müssen wir uns eine Vision vorstellen? Ein Traum? Wohl weniger, weil Hananias ging sofort danach los und das war sicherlich während des Tages. Jesus sagt ihm in dieser Vision, Hananias, ja, antwortet dieser, steh auf und geh in die Stadt, in die Straße, die gerade heißt, in das Haus von Judas. Und frage dort nach Saulus von Tarsus. Er betet nämlich und hat eine Vision eines Mannes namens Hananias, der hereinkam, um die Hände ihm aufzulegen, damit er wieder sehen könne. Also, Hananias soll sich durchfragen, bis er zu der geraden Straße kommt und dort nach dem Saulus suchen. Und Jesus weist ihn darauf hin, dass Saulus betet. Saulus betet. Zu wem denn? Zu Gott natürlich. Was betet er? Die Bibel sagt uns das nicht, aber betet er vielleicht um Heilung für seine Erblindung? Betet er, mit Jesus wieder ins Reine zu kommen, dessen Nachfolger er verfolgt hat? Oder mit ihm ins Reine zu kommen, mit ihm selber, den er so hasst? Jedenfalls sucht Saulus die Nähe Gottes. Und das ist immer gut, wenn jemand von 100 auf 0 kommt. Und die Frage entsteht, was dann? Gott hat ihm geantwortet. Und auch Saulus bekam eine Vision. Er sieht Hananias, wie er ihm die Hände auflegt und ihn sehend macht. Das ist schon sehr erstaunlich, wie Gott führt. Hier passieren zwei übernatürliche Ereignisse getrennt voneinander und im Nachhinein sehen wir, dass sie hervorragend zusammenpassen und einen tieferen, zukunftsweisenden Sinn bekommen. Beide Personen, der Hananias und auch der Saulus, erfahren eine Bestätigung Gottes. Und jetzt lesen wir im Vers 13 des 9. Kapitels der Apostelgeschichte: Herr, entgegnete Hananias, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann an deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und auch hier ist er von den hohen Priestern bevollmächtigt, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Hananias hat Bedenken. Ja, Bedenken können bei Christen ganz normal sein. Aber wir dürfen Jesus fragen, ja, wir können ihn sogar fragen. Und, wie wir hier an diesem Beispiel sehen, er antwortet sogar darauf. Vers 15. Doch der Herr sagte, geh nur hin, denn gerade habe ich ihn als Werkzeug für mich ausgewählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen leiden muss. Jesus bekräftigt gegenüber Hananias nochmal die Wichtigkeit dieses Auftrags. Hier soll der Auftraggeber die Richtung 180 Grad entgegengesetzt wechseln. Für Hananias wird klar, er muss seine Bedenken beiseite schieben und den Auftrag Jesu ausführen. Wir lesen in Vers 17, da ging Hananias in jenes Haus, er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und vom Heiligen Geist erfüllt werden. Hananias redet den Saulus, der den mörderischen Hass auf die Christen hat, mit Bruder an. Für den Christen mit viel Bedenken und den Mann mit Angst, diesen Hananias, ist jetzt inzwischen sonnenklar, dieser Saulus ist schon ein veränderter Mensch. Er ist ein Bruder im Herrn. Das Verhältnis ist ein brüderliches geworden. Die Liebe Jesu hat aus den Feinden Brüder gemacht. Und die Wirkung dieses wird sofort sichtbar. Saulus kann wieder sehen und Hananias sieht, wie der Mann aufsteht und isst. Ja, noch mehr. Er will sogar getauft werden. Wir lesen in Vers 18. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Vermutlich geschah das gleich dort in der Wohnung. Und dann aß er etwas, kam wieder zu Kräften. Er war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, da predigte er schon in den Synagogen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Alle, die ihn hörten, waren fassungslos. Ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle erbarmungslos verfolgte, die dessen Namen anrufen, sagten sie? Und ist er nicht deswegen hierher gekommen, um sie als Gefangene den hohen Priestern auszuliefern? Saulus aber trat umso entschiedener auf und brachte die Juden von Damaskus durcheinander, weil er beweisen konnte, dass Jesus der Messias ist. Von 100 auf 0, was dann? Diese Geschichte des Saulus ist ein gutes Beispiel, wenn jemand einen unverhofften Stopp erlebt. Wenn durch eine Seuche oder die Pandemie, die wir gerade erleben, oder einen anderen Eingriff Jesu, die bisherige Karriere, die Zielsetzung auf Null gebremst wird. Und dann taucht natürlich die Frage auf, was nun, was dann? Auch wenn das Leben, die Ausbildung, die Beziehung, alles super läuft, wenn wir überzeugt davon sind, das völlig Richtige zu tun, kann es plötzlich zu einem Einschnitt kommen, einem Halt. Und das erleben manche in diesen Tagen auch. Der Halt kann sogar äußerst intensiv sein, wie zum Beispiel bei dem Saulus die Erblindung. Augen verblitzt, kein Durchblick, überhaupt nichts mehr sehen, Quarantäne, kein Appetit, aber dafür beten. Und woher kommt die Hilfe für Saulus? Die Hilfe kommt von einem unbekannten Menschen. Sogar von einem, den Saulus verfolgt, einem potenziellen Opfer. Ausgerechnet Hananias wird von Jesus geschickt. Und dann wird der Zustand dieses Saulus plötzlich, überraschend, momentan total verändert. Die Augen funktionieren wieder, der Heilige Geist kehrt in Sauls Leben ein, er steht auf, er lässt sich taufen, er nimmt Nahrung auf, er kommt zu Kräften und nach wenigen Tagen predigt er sogar, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und Saulus erhält einen neuen Auftrag. Und dieser Auftrag, der bestimmt sein ganzes restliches Leben bis an sein Lebensende. Aus dem Christenverfolger wird ein Christusnachfolger, ein glühender, überzeugter Jesusverkündiger. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Motivation dieser Saulus nach diesem Ereignis, nach dieser Kehrtwende hat. Er beschreibt das selber im Brief an die Philipper in Kapitel 3, Vers 7 bis 14. Da heißt es, früher hielt ich diese Dinge, und damit ist die erfolgreiche Zerstörung der neuen Bewegung gemeint, für einen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Eine Gewinn-Verlust-Rechnung macht er auf. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es als Dreck. Dieses Wort bedeutet eigentlich Kot oder heute würde man sagen Scheiße. Man möchte das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Aber Paulus fährt fort, nur er, Jesus, besitzt Wert für mich. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten hat auferstehen lassen, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und mit ihm zu sterben, um dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus aufstehen. Ich will nicht behaupten, dass ich das Ziel schon erreicht habe, aber schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister, aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Was lernen wir aus den Erfahrungen des Saulus? Von der hervorragend laufenden Karriere mit großen Zielen und besten Chancen, das auch zu erreichen, ausgebremst oder ausgeblitzt, sitzt er da in der Wohnung in Damaskus in Quarantäne und muss warten. Und ein anderer sagt ihm, wo es lang geht. Die Frage, was dann, geht ja an unsere Selbstbestimmung. Und die ist bei dem Saulus komplett ausgeschaltet. Ein schrecklicher Gedanke, gerade in Corona-Zeiten, wo wir uns fremdbestimmen lassen müssen. Muss ich die Maske tragen? Muss ich Abstand halten? Muss ich? Saulus kann gar nicht anders. Ihm ist Jesus erschienen, er hat ihn gesehen, er hat ihn gehört. Und diese Begegnung mit Jesus hat Saulus so tief getroffen, dass er ganz entscheidend die bisherige Ausrichtung aufgibt, sie sogar als Scheiße bezeichnet und radikal einen anderen Weg einschlägt. Und er bekommt auch noch die Bestätigung durch Hananias, diesen Boten Gottes. Der sagt, Saul, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du selbst sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und so kommt Saulus von 0 wieder auf 100. Wir lesen in Vers 18, im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen. Und er konnte wieder sehen. Er stand auf, ließ sich taufen, aß etwas und kam wieder zu Kräften. Den Rest der Geschichte kennen wahrscheinlich die meisten schon. Und da wird er auch immer wieder als Paulus erwähnt. Er wurde der Missionar Europas. Er hat Gemeinden aufgebaut. Und er ist einer der berühmtesten Leute dieser Erde. Die frohe Botschaft von Jesus hat die ganze Welt erobert. Europa, auch Deutschland. Denken wir nur an die Reformation Luthers, die auch aus den Schriften des Paulus gespeist wurde. Und wir fragen uns natürlich, was ist heute übrig geblieben davon in der säkularisierten Welt? Wo sind denn die Christen geblieben in den Talkshows, in den Nachrichtensendungen, in den Bekanntgebungen? Wo sind die Influencer, die christlich arbeiten? Wenig. Aber es gibt auch Positives zu berichten. Ich sah in einer Talkshow die Schriftstellerin Thea Dorn, die nicht an Gott glaubt und auch nicht an ein Leben nach dem Tode. Und sie erwähnte, dass sie in Hamburg ein Plakat gesehen habe, das sie tief beeindruckte. Und dann zitierte sie, was auf diesem Plakat stand. Es war eine Stelle von Paulus aus dem 2. Timotheusbrief. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und daran merken wir, dass die Worte des Paulus, dieses veränderten Menschen, bis in unsere säkularisierte Zeit hinein wirken. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Zuschauer, wenn bei euch Pläne, Vorhaben, Aktivitäten von 100 auf 0 gestoppt wurden und ihr euch fragt, was dann, dann gibt es eine Antwort. Eine Antwort aus der Bibel, die heißt ganz klar Jesus. Folgt seiner Neuberufung, seiner Anweisung. Und jetzt, gerade in dieser Corona-Zeit, besteht die Chance, einen Neustart zu machen. Und wenn du an die Folgen denkst einer solchen Entscheidung, was werden denn meine Familie, was werden meine Freunde, Kollegen, Schulkameraden sagen, wenn ich mein Leben radikal auf Jesus ausrichte? Die kennen mich doch. Die werden mich nicht verstehen. Die werden das nicht einordnen können. Die werden mich vielleicht sogar fallen lassen. Dann sieh dir einmal Saulus an, der als Person des öffentlichen Lebens diese Kehrtwende gemacht hat. Er stand zu seiner Entscheidung, sofort, nachdem es passierte in Damaskus, aber auch bis an sein Lebensende. Das war nicht einfach, denn er musste gleich aus Damaskus fliehen. Er blieb 3 Jahre in der Wüste und dann ging er aber an den Ort seiner Befehlserteilung, nämlich Jerusalem, zurück. Er, der das Image des jüdischen Überzeugungstäters hatte, der mit hohen Ehren ausgezeichnet, der die Christen ausrotten wollte, dieser Mann steht jetzt zu der neuen Überzeugung, ein Jünger Jesu zu sein. Und so verhält er sich auch. Seine neuen Freunde sind die Leiter der Jerusalemer Gemeinde, Jakobus, Petrus, Barnabas und nicht mehr die hohen Herren des Synedriums. Wenn du von 100 auf 0 in dieser Corona-Zeit gebremst wurdest, dann geh die neue Richtung mutig voran. Paulus schreibt später im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 10, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und seine mächtige Kraft. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen. Zum Schluss noch eine persönliche Erfahrung, die ich auch schon einmal in einem Gottesdienst berichtet habe. Ich will das nochmal wiederholen. Am 16. März vor 8 Jahren passierte es. Ich hatte, wenn ich mich etwas mehr anstrengte, so etwas Schmerzen auf der Brust, Hausarzt, ein Kardiologe, Krankenhaus Wetzlar, es wurde ein Stent, eine Vergrößerung der Ader gesetzt. Und das wirkte auch sofort. Ich bin dann in dem Krankenhaus, weil ich noch einen Tag da bleiben musste, die 10 Stockwerke rauf und runter gelaufen, ohne dass ich irgendwelche Beschwerden hatte. Und da kam ich auch an dem Andachtsraum vorbei, ging hinein, war abends um 10 keiner da. Da lag ein Buch aus, in das man Gebetsanliegen schreiben konnte. Ach, habe ich gedacht, schreib auch mal was rein. Und was habe ich reingeschrieben? Danke Gott, mein Vater, danke Jesus, mein Erlöser, für die Zusatzzeit. Ich will dir dienen, dein Kind Jochen. Das ist jetzt 8 Jahre her und das war mein Damaskus-Erlebnis, eins von mehreren. Und seitdem bin ich noch bewusster mit Jesus unterwegs. Wenn du mich fragst, ob ich damit glücklich bin, dann kann ich nur mit einem vollen Ja antworten, auch trotz Corona und mancher anderer Schwierigkeiten, die es gibt. Und das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen und du hast es in der Hand. Und ich möchte jetzt noch beten. Mein Vater im Himmel, geehrt werde dein heiliger Name. Deine Herrschaft komme in mein Leben und das von jedem, der zuschaut oder zuhört. Dein Wille geschehe auf der Erde wie auch im Himmel. und auch im Leben jedes Menschen, der hier online dabei ist. Herr Jesus, du bist die Rettung, auch in Corona-Zeiten. Ich wende mich im Glauben und Vertrauen an dich mit der Bitte um Hilfe. Ich bitte dich, lieber Herr Jesus Christus, hilf jedem, der jetzt gerade auf Null steht und den die Frage nach dem Was dann quält. So wie du damals dem Saulus die neue Perspektive gegeben hast, kannst du auch in unserer Zeit jedem tun, der das will. Danke, Herr, für deine große Liebe zu mir und allen anderen Menschen an den Bildschirmen. Ein ganz besonderes Danke, denn wer hat schon diese Liebe verdient? Und deshalb, Vater im Himmel, nochmals, dir, dem auf dem Thron sitzt, und dem Lamm Jesus, Preis und Ehre und Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen. Lieber Zuschauer, was machst du jetzt mit dem Gehörten? Wenn du mit 100 noch in die falsche Richtung unterwegs bist oder schon auf null gebremst wurdest, heute ist jedenfalls Gelegenheit, das zu ändern und mit einer neuen, diesmal von Jesus vorgegebenen Richtung zu starten. Und dazu gibt Gottes guter Geist die notwendigen hilfreichen Hinweise. Gottes Segen dir und allen, die zuschauen.